das entstehende System ist tatsächlich lösbar und liefert unter Beachtung der Proportionalität der Strukturstufen zu Energiestufen mit dem Energie-Materie-Äquivalent ein Massenspektrum, dessen Terme jedoch derart dicht liegen, dass praktisch die Kontinuität eines Pseudostreckenspektrums angenähert wird. Dies liegt daran, dass von diesem Spektrum alle überhaupt möglichen Energiemassen, also auch diejenigen imponderabler MQ, erfasst werden. Man kann daher über die ponderablen MQ, also die Elementarteilchen, nur so viel aussagen, dass ihr diskretes Punktspektrum irgendwie in diesem Pseudokontinuum liegt, zumal ein Faktor das Spektrum mitbestimmt, der ein elektrisches Ladungsfeld enthält, welches immer dann erscheint, wenn eine positive ganze Zahl als Quantenzahl von 0 verschieden ist. Da auf jeden Fall B gelten muss, ist auch dieses Massenspektrum einem Extremalprinzip unterworfen, welches zeigt, dass es ein minimales elektrisches Ladungsfeld im Sinne eines elementaren Ladungsquants gibt, derart, dass alle elektrischen Ladungsanzahlen Vielfache dieser Elementarladung sind. Auch kann durch dieses Extremalprinzip die Frage geklärt werden, wo im Massenspektrum der minimale ponderable Massenterm liegt, der als untere Schranke ponderabler Masse ein derartiges elementares Ladungsfeld tragen kann. Beide Daten können durch elementare Naturkonstanten und die Zahl Pi ausgedrückt werden. Die verhältnismäßig einfache numerische Rechnung lieferte zu unserer Überraschung als elektrische Elementarladung die empirische Ladung des Elektrons und das zugehörige Mindestmasse, die Elektronenmasse, mit verblüffender Genauigkeit. Es musste uns nunmehr darauf ankommen, ein Ausfallprinzip zu finden, mit dessen Hilfe das diskrete Punktspektrum ponderabler MQ vom allgemeinen Pseudokontinuum überhaupt möglicher Energien getrennt werden kann. Und mit diesem Pseudokontinuum allein kann über die Natur elementare Ruhemassen nur so viel ausgesagt werden, dass die Elektronenmasse die untere Schranke dieses diskreten Spektrums sein wird. Zu diesem Zweck wurde zunächst berücksichtigt, dass in dem zur Beta-Funktion erweiterten Gravitationsgesetz die Realitätsschranke groß R mit wachsender Feldquellenmasse abfällt, sodass sich für die kleinstmögliche ponderable Masse und in Klammern untere Schranke des Spektrums ein Maximalwert groß R max ergibt, der über allen übrigen groß R-Werten liegt und eine größtmögliche Distanz groß D gleich 2 R max im R3 definiert und allein von der unteren Schranke des Spektrums ponderabler MQ bestimmt wird. Substituiert man nun in D mit dieser durch allgemeine Naturkonstanten explizit ausgedrückten Minimalmasse und berücksichtigt man dabei die explizite Darstellung von Tau ebenfalls durch derartige Naturkonstante, dann entsteht eine kosmologische Beziehung groß D von Tau, in welcher groß D mit Tau algebraisch nur durch einfache ganze Zahlen sowie Pi und E, Basis natürlicher Logarithmen, verknüpft wird. Eine Zeitdifferenziation zeigt, dass groß D als Skalarfunktion des Weltalters sehr schwach ansteigt, weil Tau mit dem Weltalter abfällt. Der R3 expandiert demnach gegenwärtig sehr langsam bei fallendem Tau, woraus folgt, dass in früheren Epochen D kleiner, aber Tau größer gewesen sein muss. Im frühesten Zustand, als zeitlicher Weltanfang interpretiert, muss D gleich D0 größer als 0 gewesen sein, während Tau gleich Tau 0 bezogen auf die gegenwärtigen Maßstäbe das ganze Protouniversum D0 umschloss. Wir nahmen Tau 0 von D0 sphärisch an und substituierten in der kosmologischen Beziehung D von Tau für den Zeitpunkt 0 der Welt und erhielten eine algebraische Bestimmungsgleichung 7. Grades für D0, von welcher nur die reellen Lösungen verwendbar sind. Die grafische Analyse dieser Beziehung lieferte drei reelle Lösungen, die nach ihrer zeitlichen Aktualisierung, also der initialen Auslösung der R3-Expansion in einem wesentlich später liegenden R4-Bereich drei verschiedene tensorielle Struktureinheiten ausbildeten. Diese von uns als Struktureinheiten bezeichneten Tensoren sind die Kerne von Analogien Tau größer 0 der Integraloperatoren und definieren vier Komplexe von metrischen Fundamentaltensoren. Ein derartiger Komplex ist polymetrischer Art, denn seine metrischen Fundamentaltensoren sind sozusagen Partialstrukturen des R6, welche offensichtlich in wechselseitigen Korrelation zueinander stehen. Betrachtet man nun die Parallelverschiebung eines Vektorfeldes in den einzelnen metrischen Strukturen, so gelangt man zu dem einzig möglichen Kompensationsgesetz der Partialstrukturen eines Komplexes, mit dessen Hilfe die Zustandsfunktion und der Zustandsoperator für Tau größer 0 also Synthesis von Alpha und Beta, in die Partialstrukturen gespalten werden kann. Auf diese Weise entsteht für jeden der vier polymetrischen Komplexe ein ganzes System von Operatorbeziehungen Tau größer 0, derart, dass für jede dieser Beziehungen ein Hilbertscher Funktionenraum existiert. Die Lösung aller dieser Beziehungen läuft im Prinzip immer darauf hinaus, dass ein strukturelles Maximum metrischer Abweichung von pseudo-euklidischer Metrik als externes Kopplungsmaximum und ein strukturelles Minimum als Korrelationsmaximum von zwei Partialstrukturen in zeitlich-periodischen Austauschprozessen stehen. Auf diese Weise muss also die interne Korrelation der Partialstrukturen zu der kompositiven R6-Struktur eines Terms des Pseudokontinuums als ein zeitlich-dynamischer Korrelationsprozess durch Systeme zyklischer Austauschvorgänge verstanden werden. Für die vier genannten polymetrischen Komplexe ergab sich aus den drei möglichen Struktureinheiten ein bimetrischer Komplex groß A sowie ein zeitartig hexametrischer Komplex groß B, ferner ein raumartiger hexametrischer Komplex groß C und ein raumzeitlicher enneametrischer Komplex. Also 9 heißt wohl enneametrisch Komplex groß D. Nunmehr ist die Möglichkeit gegeben, das gewünschte Selektionsprinzip zu entwickeln, also das diskrete Punktspektrum ponderabler Terme vom Pseudokontinuum in ponderable Zustände zu trennen. Fordert man, dass die Weltlinien der Terme keine geodätischen Nulllinien sein dürfen, was der Ponderabilitätsforderung äquivalent sein dürfte, dann zeigt sich, dass Groß A und Groß B nur imponderable Terme des Pseudokontinuums sein können, während C und D ponderable Terme beschreiben. Hier wäre anzumerken, dass Groß A als Graviton einer gravitativen Feldstörung und Groß B als Photon interpretierbar ist, während C als elektrisch neutrale ponderable Struktur erscheint und D als ponderable Struktur in einem dem elektrischen Ladungsfeld entsprechenden Strukturzustand zu interpretieren ist. Das Spektrum aus Klammer auf C, D, Klammer zu, ist zwar ein diskretes Punktspektrum, doch liegen seine Terme immer noch viel zu dicht, was darauf zurückgeht, dass alle logisch überhaupt möglichen Terme ohne Rücksicht auf die Existenz einer zeitlichen Erstreckung wiedergegeben werden. Tatsächlich besteht ein Term Groß C oder Groß D aus einem Strukturgefüge zeitlich-periodischer, also zyklischer Austauschvorgänge, metrischer Extrema, die durch interne Korrelation miteinander verknüpft sind. Da diese Gefüge aus einer begrenzten, also überschaubaren Zahl zyklischer Elemente bestehen, kann der Versuch einer Flussalgebra unternommen werden. Wir definieren nun einen ponderablen Term als raumzeitlich existent, wenn mindestens einmal der Anfangszustand des gesamten Gefüges wiederhergestellt wird, und definieren das Vielfache dieser Mindestexistenzzeit einer Periode als Existenzdauer des ponderablen Terms. Nach Ablauf dieser Existenzdauer wird der Anfangszustand nicht wiederhergestellt, was durch den internen Bau des Gefüges bedingt wird, und der ponderable Term erfährt einen radioaktiven Zerfall in Terme tiefer Energie, eventuell von B-Emissionen begleitet. Somit erscheint uns die Lebensdauer von Elementarkorpuskeln durch die Natur ihrer internen Gefüge bedingt. Durch diese Definition zeitlicher Existenz wird die große Zahl ponderabler Terme überaus drastisch eingeschränkt. Bei der Betrachtung des internen Strukturgefüges ergibt sich die Notwendigkeit, einen allgemeinen Spinbegriff im R6 zu formulieren, weil das gesamte Gefüge eine Vernetzung periodischer Strukturelemente im R6 darstellt. Wiederum kann aus der Natur dieser Vernetzung auf den allgemeinen integralen Spin dieses Gefüges, also des ponderablen Terms, geschlossen werden. Wir erhielten für diesen Gesamtspin das um einen Zahlenfaktor integrale Spinquantenzahl vervielfältigte Wirkungsquant bezogen auf 2π. Diese integrale Spinquantenzahl entspricht einer imaginären Quantenzahl, ganz oder halbzahlig, die sich auf den Unterraum nicht austauschbarer imaginärer Dimensionen des R6 bezieht und einer hierzu addierten imaginären Drehimpulszahl multipliziert mit dem Faktor minus 1 in der Potenz dieser Drehimpulszahl, ganz oder halbzahlig, die sich auf die reellen Dimensionen des kompakten R3 bezieht. Wir interpretierten den ersten imaginären Summanden als Isospin, weil er den Isomorphismus einer zusammenhängenden Termfamilie Isospin-Multiplett im R3 beschreibt. Der zweite Term hängt in seinem algebraischen Verhalten von der Ganz- oder Halbzahligkeit der Drehimpulszahl in Klammern Spin ab. Beim ganzzahligen Spin des Tensorterms verhält sich der Summand imaginär wie der Isospin, doch wird er im Fall des halbzahligen Spinor-Terms reell. Wir neigen zu der Annahme, dass dieser Sachverhalt möglicherweise aus das verschiedenartige Verhalten, beispielsweise in Bezug auf Ausschlussprinzipien von Boson und Fermion in der Quantenstatistik verständlich macht. Durch diese Natur der Spinotherme erscheint möglicherweise der Begriff des Gegenständlichen im R3. Bei dieser Spin-Analyse eines internen Korrelationsgefüges der Art Groß C oder D stellte sich heraus, dass ein solches Gefüge keineswegs konturlos ist. Vielmehr weist die ausgeartete Abbildung der R6-Struktur in dem R3 eine vierfache Konturierung im Sinne von vier konzentrischen Zonen auf, von denen ein Zentralbereich praktisch undurchdringbar ist, während die Durchdringbarkeit der übrigen Zonen nach außen zunimmt. Von den vielfältigen Besetzungsmöglichkeiten dieser Zone mit Strukturelementen kann es jedoch nur zwei zeitlich stabile Möglichkeiten geben, die wir durch eine Quantenzahl k gekennzeichneten, die demnach nur die Werte k gleich 1 oder k gleich 2 annehmen kann. Alle k größer 2 müssen aus metrischen Gründen ausgeschlossen werden. Aus der Notwendigkeit von k sowie aus den Eigenschaften des Spingefüges, nämlich dem doppelten Isospin groß P und dem doppelten Spin groß Q, folgt wiederum die Existenz einer Quantenzahl, welche die Verteilung der Strukturen groß C und D in dem Multiplet bestimmt und von uns als konfigurativer Distributor groß S bezeichnet wurde. Jedoch setzt groß S die Definition einer weiteren Quantenzahl Kappa voraus, für welche im Allgemeinen Kappa gleich 0 gilt, die aber im Fall eines Duplets zu Kappa gleich 1 werden kann, was allein von K abhängt. Von uns wurde diese Quantenzahl Kappa daher als Duplett-Ziffer bezeichnet. Jedes dieser Spin-Gefüge des R6 ist ein Korrelationssystem zeitlich-periodischer Elemente, dessen integraler Umlauf sind im R6 auf die nicht vertauschbaren imaginären Dimensionen bezogen werden muss. Dies bedeutet aber, dass es zu jedem derartigen Gefüge eine n-antistereoisomere R6-Struktur geben muss, die im R3 als ein spiegelsymmetrischer Antiterm erscheint. Derartige Antikorpuskeln C überdacht und D überdacht kennzeichnen wir durch die Kennziffern Epsilon gleich minus 1 im Gegensatz zu Epsilon gleich plus 1 der Term groß C und groß D, sodass Epsilon gleich plus minus 1 angibt, ob es sich um ein Korpuskel oder Antikorpuskel handelt. Mit den vier fundamentalen Quantenzahlen K, P, Q, Kappa und Epsilon eines ponderablen Multiplets kann nun der Distributor S dargestellt werden und dieser wiederum liefert die Verteilung der elektrischen Ladungsquantenzahlen klein q Index x, Komponente x des Multiplets mit Ladungsvorzeichen, im betreffenden Isospin-Multiplet als qx-faches der oben erwähnten Elementarladung. Qx von 0 verschieden kennzeichnet dabei groß D und Qx gleich 0 dagegen groß C. Andererseits existiert eine überaus einfache Auswahlregel für groß P, denn das für eine Klasse K zulässige Isospin-Intervall wird durch 0 und 2K begrenzt, während jedem zugelassenen groß P ein Spin Q und ein Wert Kappa durch jeweils eine Auswahlregel zugewiesen wird, die wiederum sowohl für Q als auch für Kappa nur von K abhängt. Nunmehr erschien es uns sinnvoll, für die beiden K-Werte die Eigenschaften der zugelassenen Multiplets, nämlich P, Q, Kappa sowie groß S und den QX-Verteilung und die VX-Verteilung zu ermitteln. Hierbei zeigte sich, dass 5 Multiplets von K gleich 1 und 8 Multiplets von K gleich 2 erzeugt werden, derart, dass K gleich 1 alle Mesonen und K gleich 2 alle Baryon-Multiplets umfasst. Aus diesem Grunde interpretierten wir K minus 1 als die aus empirischen Gründen eingeführte Baryon-Ziffer, während der konfigurative Distributor groß S eindeutig mit der ebenfalls aus empirischen Gründen eingeführten Seltsamkeitsquantenzahl identisch ist. Nebenbei sei bemerkt, dass sich die Baryon-Multiplets wegen klein a bezogen auf die elektrische Ladung auf 6 vermindern, weil ein Quartett und ein Quintett ausgeschlossen werden müssen. Eine für die ponderablen Massentherme unmittelbar relevante Auswahlregel ergibt sich schließlich noch, wenn man die Minimaländerung der allgemeinen Besetzung der vier konfigurativen Zonen eines ponderablen Terms im R3 mit der Änderung der Quantenzahlen P, Q, Kappa, S, QX, also einer Verschiebung im Spektrum, untersucht. Bezeichnen NMP und Sigma die über den durch K festgelegten zeitlich stabilen Zustand hinausgehende Besetzung des Zentralbereichs klein n und der folgenden Zonen MP und Sigma, dann erscheint eine eindeutige Funktion f von NMP Sigma direkt ausgedrückt durch K, P, Q, Kappa, S, Q, X, Epsilon und die Folge positiver ganzer Zahlen, groß N, größer gleich 0. Denn die durch K, P, Q, Kappa erlaubten Multiplets, von uns durch N gleich 0 gekennzeichnet, können gemäß klein c in angerichtete Zustände groß N größer 0 gehoben werden, sodass es zu N gleich 0 eine ganze Serie von Parallelspektren angerichtete Zustände N größer 0 zu N gleich 0 geben muss. Nunmehr ist die Trennung des diskreten Punktspektrums ponderabler Terme und ihrer Antistrukturen vom Pseudokontinuum vollzogen, was uns zu einer einheitlichen Massengleichung der Elementarkorpuskeln führte. Dieses Spektrum der Massen ist aber mit einer ebenfalls einheitlichen Beziehung der Existenzzeiten dieser Elementarkorpuskeln gekoppelt. Mithilfe dieser einheitlichen gekoppelten Beziehung wird es nun möglich, die Massen der Komponenten aus den 11 zugelassenen Multiplets und ihrer Existenzzeiten für n gleich 0 numerisch zu ermitteln, wobei sich zeigte, dass diese theoretischen Werte sich sehr gut mit den empirischen Werten decken. Für n größer 0 werden auch die Massen aller der zurzeit vermissenen Resonanzen richtig wiedergegeben, jedoch liegen die theoretischen Terme zu dicht, weil augenblicklich noch keine Auswahlregel der n, weil eine Auswahlregel der n fehlt. Auch war es noch nicht möglich, die Abhängigkeit des Spins von n zu erkennen und es fehlt noch eine einheitliche Beziehung für die sehr kurzfristigen Existenzzeiten der Terme n größer 0. Auf jeden Fall werden aber die Verhältnisse im Spektrum der stabilen und metastabilen Terme bei n gleich 0 völlig exakt wiedergegeben. In Bezug auf epsilon gleich plus minus 1 zeigt sich, dass sich die Massen der n größer gleich 0 symmetrisch, aber s und qx, also Seltsamkeit und Ladungsquantenzahl, mit Vorzeichen antisymmetrisch verhalten. Auch scheint das Pi-Triplet zu sich selbst ein Antitriplet zu bilden. Im Fall der Existenzzeiten der n gleich 0 ist im Allgemeinen auch eine Symmetrie hinsichtlich Epsilon festzustellen, die jedoch beim K0-Meson durchbrochen wird, was die beiden empirisch aufgefundenen neutralen Komponenten Ks0 und K0s short und K0l long also verständlich macht. Das einheitliche Massenspektrum für n gleich 0 erscheint in unserer Version so, dass selbst dann, wenn alle Besetzungen im R3 verschwinden, trotzdem einige elektrisch neutrale Zustände mit sehr geringer Masse verbleiben, die nur von K, P, Q, Kappa und Epsilon abhängen. Da es sich hierbei aber weder um wirkliche ponderable Terme noch um imponderable Strukturen A oder B handeln kann, sondern vielmehr eine Art feldkatalytische Zustände vorliegen, die im Prinzip klein a entsprechend Spin übertragen und Reaktionen von Elementarkorpuskeln verursachen, interpretierten wir diese Strukturen als Neutrino- bzw. Antineutrino-Zustände, deren Trägheitsmassen ebenfalls numerisch ermittelt werden können und den empirischen Abschätzungen durchaus entsprechen. In Bezug auf Quantenzahlen, welche die Eigenschaften der Elementarkorpuskeln beschreiben, kommt man zusammenfassend zu folgendem Schluss. Die von uns untersuchten Korpuskeleigenschaften, insbesondere Masse und Existenzzeit der Mesonen, Baryonen und Neutrinos, sowie der sehr kurzlebigen Resonanzen werden von 12 Quantenzahlen K, P, Q, Kappa, N, M, P, Sigma, S, Q, X, N, Epsilon bestimmt. Durch eine wesentliche Auswahlregel werden dabei die zeitabhängigen Zonenbesetzungen N, M, P, Sigma reduziert auf K, P, Q, Kappa, S, Q, X, Groß N, Epsilon und Groß S, Q, X auf K, P, Q, Kappa, Epsilon. Demnach geht algebraisch die Gesamtheit der Elementarkorpuskeln im Wesentlichen auf die Quantenzahl K zurück, für welche es aber nur die Werte K gleich 1 und K gleich 2 gibt. Darüber hinaus liegt noch eine Abhängigkeit von der Folge positiver ganzer Zahlen groß N größer gleich 0 und die Entscheidung Epsilon gleich plus minus 1 in Bezug auf die Antikorpuskeln vor. Nach unserer oben kurz skizzierten Auffassung kann es auf keinen Fall irgendwelche ponderable materiellen Baueinheiten geben, die sozusagen als Unterpartikel die Elementarkorpuskeln zusammensetzen, weil die metrische Abweichung eines Raumgebietes von der pseudoeuklidischen Metrik allein noch keine Materie ist. Andererseits erscheinen uns die Elementarkorpuskeln keineswegs als elementar im absoluten Sinne, vielmehr muss der Begriff des Elementaren relativiert werden. Bezogen auf die Eigenschaft ponderable Materie zu sein, sind diese Korpuskeln tatsächlich elementar, sodass nach Heisenberg Aussagen wie besteht aus oder teilbar in Bezug auf ponderable Letzteinheiten unmöglich sind. Trotzdem erscheint es uns notwendig, nach dem internen Strukturzustand der Elementarkorpuskeln und seinen möglichen zeitlichen Änderungen in Klammern Existenzzeiten und Zerfall zu fragen. Aus.
Und auch die Bravo-Komponenten. Der Anti-Herz, der Staat, der hier vielleicht den Türträger dazu da und dann bei einem Einsteinsensor und Einstrahlungsdiffusionsrichter.
Ja, so.
Und die Einheit ist weg. Aber der antiamidische Anteil, da bestehen die Sensorkomponenten aus den Komponenten von Vektorprodukten. Und zwar sind das Vektorprodukte jeweils zwischen einer elektrischen oder magnetischen Feldgröße mit einer gravitativen Feldgröße.
Mhm.
Das sind also Dinge, die eigentlich weder elektromagnetischer noch gravitativer Art sind. Nicht wahr? Das ist ein sowohl als auch. Sagt sie, wie würde sich, nehmen wir an, wir könnten jetzt so einen Strahlungsvektor aus einem elektrischen, aus einer elektrischen und einer gravitativen Komponente. Ja?
Mhm, ja.
Wir könnten so einen herstellen im Labor. Nehmen wir an, das würde gelingen. Das gelingt ja wohl dann, wenn man hinreichend starke künstliche Gravitationsschwingungen aufbauen kann. Dann kann man das vielleicht koppeln.
Ja.
Wie würde denn sowas nun eigentlich praktisch erscheinen? Nicht wahr? Das
ja,
ist doch ein weder noch.
Ja.
Aber wie würde diese Struktur, wenn die irgendwie auf Materie trifft, was würde da passieren? Würde sie einfach durchgehen und wenn dieses Vektorprodukt auseinanderkoppelt, es bricht plötzlich ein kräftiges elektrisches Feld da, kein Mensch weiß, wo der hergekommen ist, oder?
Also wenn es auf Materie geht?
Ja. Kann das überhaupt erst einmal so in einer Analogie erscheinen zur elektrischen Welle? Ich glaube es nicht. Aber wie würde, ich meine, wie kann sowas erscheinen?
Also ich denke eben, dass wenn sowas auftritt auf Materie, es zu irgendwelchen Reaktionen kommt.
Dann bestimmt, ja.
Ganz klar. Wenn wir nun jetzt aber unterstellen, dass diese Wirkung nicht gleich abgeschirmt wird von der ersten Schicht, sondern gewisse Metalle durchdringen kann oder irgendwelche anderen
Körper. Ja, nehmen wir mal an, da das ja bestimmt alles Mögliche erst durchdringt, weil das ja in Wahrheit gar kein elektromagnetischer Vorgang ist, ja ein Mischvorgang.
Ja.
Das Gravitationsfeld können Sie nämlich gar nicht abschirmen. Das
geht
ja überall durch, weil es die Materie selber definiert. Gut, jetzt dieser gravitative Anteil des Vektorproduktes wirkt als Schlepper. Wann fällt der Laden eigentlich auseinander? Dann hätten wir plötzlich ein elektrisch wirkendes Feld im Raum, keiner weiß, wie es reingekommen ist.
Ja, also es sieht so
ich
aus, als ob
irgendwelche
Raumladungen entwickelt werden oder irgendwelche Spannungen induziert werden.
Dasselbe geht übrigens dann mit dem Magnetfeld in entsprechender Weise auch.
Offensichtlich auch, ja.
Aber ich habe schon oft darüber nachgedacht. Ich sehe aber keinerlei Möglichkeit, sowas im Labor zu machen.
Ja.
Schon oft darüber nachgedacht, wie macht so etwas wirken.
Glauben Sie, oder ist das sehr abwegig, dass man sich vorstellen kann, dass einfach Raumladungen induziert werden, dass ein normaler Stromfluss einfach nicht mehr durchkommt? Dass der also
irgendwo ist ja die Ladung hergenommen.
Wird. Ja, dass die Ladung induziert wird, gerade durch einen Strahlungsvektor.
Muss aber dann irgendwoher weggenommen werden. Denn kann ja nur als ladungstrennende Kraft wirken. Denn Ladung selber, wenn nehmen wir an, die würden irgendwo lauter Minusladungen erzeugen, müssen als Gegenstück irgendwo anders lauter Plusladungen entstehen. Denn sonst würde ja die Ladungserhaltung grundsätzlich nicht mehr gelten. Und dann haben sie im Grunde genommen eine Art Perpetuum-Mobile gebaut.
Ja, aber irgendwelche Sache muss es da geben, denn das scheint evident zu sein.
Nicht? Ja, aber wenn wir mal unterstellen, dass plötzlich ein elektrisches Kraftfeld plötzlich durch so einen Schleppervorgang in einem abgeschirmten Raum entsteht, dann wirkt das ja automatisch als ladungstrennende Kraft.
Ja, stimmt.
Dann haben wir automatisch einen Stromfluss.
Ja.
Nicht? Da brauchen Sie doch gar nicht erst Ladung zu induzieren.
Das ist richtig.
Und da habe ich mich schon oft gefragt.
Aber warum muss der immer gerade so wirken, dass er abgewürcht wird, dass ein anderer Stromfluss abgewürcht wird? Denn es ist noch nie aufgetreten, dass dann so ein Stromfluss erhöht wurde.
Dass da plötzlich nur noch Funken über.
Ja.
Vielleicht wirkt da sowas ähnlich wie eine Lenzsche Regel mit.
Ja.
Nicht, dass ein vorhandener Stromfluss nur noch gestoppt werden kann.
Ja.
Gott, ich meine, dass der Fantasie ist da freier laufen lassen, aber...
Leider noch, nicht? Ja.
Wollen wir weiterlesen? Mhm. Denn das scheint ja hier auch interessant zu sein.
Aber Hitze-Kälte-Phänomene, Fluoreszenz. Ja. Das gehört wohl auch zusammen. Dass, da würde ich drauf tippen, dass das eine Wechselwirkung von hochfrequenten Gravitonen ist.
Ja.
Mhm. Mhm. Denn wie sieht denn das eigentlich aus? Ich meine, wie Gravitonen wirken können, das haben wir uns ja schon mal überlegt.
Ja.
Akustisch, die Lichterscheinung und so weiter.
Ja.
Aber mir ist es durchaus vorstellbar, wenn ich diese beiden Strukturen, die bimetrische Struktur A und die zeitartige hexametrische Struktur B, also Gravitonen und Photonen betrachte, dass hier enge Wechselbeziehungen gibt. Ich habe ja im Bereich vom Phänomenologischen ja schon früher oft darüber berichtet.
Ja.
Nicht wahr? Auf der einen Seite sehe ich die Möglichkeit, Photonen direkt zu transformieren in Gravitonen. Ich meine, das hat in der Astronautik ja schon hinreichend Wirbel aufgelöst. Und nach meiner Auffassung können diese sogenannten UFOs nur nach diesem alten Prinzip funktionieren. Anders geht das nämlich gar
nicht. Ja, ja, ja.
Und dann, und alles spricht ja auch dafür,
ja,
diese ganzen Wechselbeziehungen, das spricht ja dafür.
Ja.
So wird es nämlich auch auftreten. Und das passt nämlich haargenau. Andererseits könnte ich mir aber vorstellen, dass es einen Umkehrvorgang hierzu gibt, der wahrscheinlich aber nur endotherm verursacht werden. Er muss erst Energie aufwenden, während diese Photon-Graviton-Transmutation von selbst läuft, unter den richtigen Bedingungen. Aber der andere Prozess ist unwahrscheinlich, der würde mich darauf rauslaufen. Ich habe ein Gravitationsfeld. Dieses Feld ist zweifellos ein energetischer Zustand des Raumes. Ich muss nämlich, um überhaupt aus dem Leerraum etwas zu machen, muss ich erstmal was aufwenden.
Ja.
Ich glaube, da sind sich auch alle Physiker drüber einig. Wäre der Prozess, der Umkehrprozess denkbar, dass ein statisches Gravitationsfeld in einer mir allerdings unbekannten Weise, nur formal geht es, seine Energie abgibt und ein elektromagnetisches Feld erzeugt, das jetzt wegläuft.
Ja.
Nun ist aber Materie ohne Gravitation gar nicht definiert. Das heißt, das abgebaute Gravitationsfeld muss schlagartig abgebildet werden, weil die Materie ja gar nicht definiert ist sonst. Sie wird das Gravitationsfeld nachbilden, das wird jetzt in einer bestimmten Höhe wieder abgebaut, läuft das elektrische Welle weg.
Ja.
Nun entsteht ein Energiefluss, weil das dauernd nachgebildet werden muss, weil es anders nicht geht.
Ja.
Diese Energie muss aber irgendwo hergenommen werden.
Kommt aus der Wärme, ja, Umgebungswärme.
Das würde bedeuten, ich habe ja aber keineswegs Widerspruch zum zweiten thermodynamischen Hauptsatz, denn ich muss ja immer Energie aufwenden, um diesen Kram in Gang zu halten.
Ja.
In dem Augenblick, wo das Erzeugerfeld wegfällt, das Transformatorfeld wegfällt, kommt der ganze Prozess sofort zum Stehen.
Ja.
Ich sauge also, ich wende Energie auf, senke damit die Entropie ab durch diesen Energieaufwand, sauge jetzt aber praktisch über das Gravitationsfeld die zuerst mal die thermische Energie weg. Das heißt, es gibt einen empfindlichen Kälteeffekt, der sogar so weit gehen kann, nach meiner Auffassung, dass unter Umständen Gase sich verflüssigen.
Aha.
Nicht? Ich könnte mir das vorstellen, auf diese Weise eine fantastische Kältetechnik machen könnte, aber ich kann mir auch denken, dass die Sache noch weitergeht. Was passiert nun eigentlich? Ich meine, denken wir uns das Baryonenspektrum. Alle diese Baryonen zerfallen und landen letzten Endes in dem, was wir ein Proton nennen.
Ja.
Das ist stabil. Nehmen wir an, wir haben ein einzelnes Proton und setzen das jetzt in ein solches Transformatorfeld, das jetzt dem Proton Gravitationsenergie wegnimmt.
Ja, ja.
Dann muss das Proton unter allen Umständen diese Energie nachliefern. Was passiert, wenn das unter seinen Grundzustand geht? Frage, kann man dann die Erhaltung der Baryonenzahl nicht unter Umständen durchbrechen?
Tja.
Ist dann überhaupt das Ding als Proton noch definiert? Wird dann mit dem Gravitationsfluss nicht etwa die Baryonenzahl weggenommen oder diese Konfigurationszahl K, dass die von Wert 2 jetzt notwendigerweise wegen Energiemangel auf 1 zurückspringt? Und dann verwandelt sich das Proton in eine hoch angeregte positive Mesonenzahl. Struktur, die schlagartig zerfällt. Mhm. Überlegen Sie sich mal, was das für ein Energiegenerator ist. Da brauchen Sie nämlich überhaupt keine Hydrogenfusion. Da muss ich mal überlegen, was passiert denn jetzt? Ja, jetzt würde ja letztendlich die Ladung erhalten bleiben. Das heißt, die Plusladung würde in einem Positron enden. Die ganze Massendifferenz in freier Energie und das Positron würde mit dem Wasserstoffelektron, das irgendwo anders sich jetzt ist, wiederum sich vereinen und vernichten. Ja, da hätten sie praktisch das ganze Proton aufgelöst. Die Frage ist, inwieweit haut das eigentlich hin? Moment, wie geht denn das? Wenn ich jetzt unterstelle, dass auch Neutrinos frei werden, dann verletze ich ja nicht die Erhaltung des Spins, auch nicht die Erhaltung des Isospins.
Ja.
Es wird ja nichts hier verletzt. Ganz davon abgesehen, wie sieht denn das eigentlich überhaupt mit der Spin- und Isospin-Erhaltung aus, in Wahrheit? Moment, passen wir auf. Ein K-Meson, das sehr labil, nach 10 hoch minus 8 Sekunden ist es weg. In was zerfällt das doch? Das zerfällt, so viel ich weiß, in Pi-Mesonen, Mü-Mesonen, letztendlich in L.